Geography. Freiraum für Geografie. Die Erweiterung geografischer Lern- und Lehrmöglichkeiten über die Grenzen des Campus hinaus.
Geography Frontline.
Hallo zusammen, Frontliner, wie geht's euch heute? Episode 106 von Geography Frontline. Mir geht's einigermaßen wieder. Ich bin wieder auf den Beinen. Ich hatte es euch ja gepostet auf Frontline und Facebook. Mein kleiner Keks ist krank gewesen, mein Baby zu Hause. Und ja, irgendwie Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Und ist jetzt langsam wieder auf dem Beinen und hat Papa angesteckt. Und na gut, da habe ich dann irgendwie auch ein bisschen gelegen und hatte vor allen Dingen nicht so eine gute Stimme. Das war das Problem. Und das ist ja nun wirklich bei einem Audio-Podcast nicht so wahnsinnig zuträglich, wenn man nicht sprechen kann. Aber gut, jetzt funktioniert das Ganze wieder und dann können wir auch wieder die nächste Episode von Frontline nachschieben. Machen wir heute mit zwei Themen, und zwar geht's einmal um Lärm und einmal um Cars to Go. Fangen wir mal mit dem Thema Lärm an oder Noise. Wir haben uns mit der EU ja in den letzten Episoden auseinandergesetzt, wie schon so oft bei Frontline. Diesmal ging es um die Grenzen, Grenzschutz, Thema Frontex als Stichwort. Und man kann auch auf verschiedene Art und Weise natürlich sonst noch auch über die Europäische Union sprechen. Und tja, wenn wir mal weg von den Grenzen gehen, von den Außengrenzen von Europa, begegnen uns innerhalb Europas auch noch andere Grenzen, beziehungsweise vielleicht, naja, besser gesagt Grenzwerte, solche von Schall und Lärm. Nein, nicht Rauch, Schall und Lärm, Grenzwerte. Angela hat dazu was auf der Facebook-Seite von Frontline gepostet, und zwar einen Bericht über den Zusammenhang zwischen menschlicher Gesundheit und Lärm. Also was für die Soundforscher unter euch, schreibt sie. Tja, danke Angela. Den Bericht hast du angehängt, das ist ein PDF. Und dieses PDF setzt sich mit Lärm auseinander. Und das heißt, Quiet Please, Better Health Through Strong EU Regulation of Road and Rail Traffic Noise. Also, so, naja, Ruhe bitte. Es geht um eine bessere Gesundheit durch EU-Regulierungen oder Regulation von Straßenlärm und auch von Rail Traffic, also von der Schiene, von Schienenverkehr, Lärm, der dadurch entsteht. Und ich hänge euch den Link dazu in die Shownotes, ihr könnt da mal reinlesen in das PDF, das ist sehr schön gemacht, ansprechend irgendwie designed. Und naja gut, und dass Lärm jetzt schädlich ist, finde ich jetzt nichts ganz Neues, ne? Wir haben auch bei Frontline schon das ein oder andere Mal über Sound gesprochen, wenn ihr euch erinnert. Und das Interessante daran ist jetzt hier, dass Noise, also Lärm, man muss ja mal so ein bisschen vorsichtig sein, auch mit englischen Fachbegriffen, dass man die nicht zwingend sofort so eins zu eins übersetzt. Gutes Beispiel so am Rande ist Place. Das direkt mit Ort zu übersetzen wäre jetzt ziemlich daneben. Da kann man in arge Schwierigkeiten kommen. Ist also immer ganz wichtig bei auch Fachbegriffen, vielleicht sogar in der Originalsprache dann zu bleiben. Also wenn wir über Lärm reden, beziehungsweise über Noise, dass es nicht nur gesundheitsschädlich verstanden wird. Und das ist ganz interessant in diesem PDF. Ja. Es wird auch direktes Handeln gefordert von Seiten der EU, das die Städte dann direkt betrifft. Also auch die Stadtforschung, nicht nur die Stadtforschung, sondern auch direkt die Stadtplanung und die Umsetzung in der Stadt. Und bei der Veränderung des Stadtraumes sind wir dann schon ziemlich geografisch unterwegs, ne, was die Diskussion betrifft. Ich lese mal ein Stück rein. Na, wenn ich das hier öffne. Runde. Okay. Traffic noise is one of the most widespread environmental problems in Europe, with severe consequences for public health. Also, gerade Verkehrslärm ist eine der größten Umweltprobleme in Europa. Oder ja, doch Umweltprobleme, kann man schon sagen. Mit starken Konsequenzen für die Gesundheit. Die öffentliche Gesundheit, Public Health. According to recent findings from the World Health Organization, von der WHO, ja, noise causes sleep disturbance and increases the risk of high blood pressure and cardiovascular diseases. Also nach Untersuchungen der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, führt also Lärm zu, ja, Unterbrechungen im Schlaf, zu einem erhöhten Risiko von hohem Blutdruck und ansonsten auch arteriellen kardiovaskulären Problemen. Noise Pollution, also die Lärmbelästigung ist das im Prinzip, oder Lärmverschmutzung auf Deutsch, interferes with people's quality of life and health and can even have fatal consequences. The environmental impact on health is second only to that from air pollution. Also, direkt nach Luftverschmutzung ist das an Stelle 2, an der zweiten Stelle der Probleme, Umweltprobleme, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, die Lärmbelästigung. Soweit bezieht sich der Text also auf gesundheitliche Schäden durch Lärm, aufgrund von Lärm. And the problem is getting worse, heißt es dann auch. As traffic increases, noise levels increase and people's ill health and quality of life worsens. Na, da mache ich mal einen Einschub. Also, je mehr Verkehr, desto höher die Lärmbelästigung oder die Lärmbelastung. Ist das so? Wie steht es denn zum Beispiel um leisere Reifen, geräuschärmere Motoren, einen veränderten Straßenbelag? Das muss auch immer mit bedacht werden. Reducing the noise emissions of vehicles is the most efficient and cost-effective way to tackle the problem and provides benefits for people near to every road and railway in Europe. Also als Lösungsvorschlag werden hier leisere Autos schon mal genannt. Ist schon mal ganz gut, nicht schlecht. Schallschutz für Häuser gibt es dann auch noch als Möglichkeit, wird auch noch angeführt. Entweder durch eine Dämmung der Gebäude selbst oder durch Schallschutzwände. Die Belastung durch Sound in Form von Noise wird in dem Paper auch genannt. Und da gibt es ganz interessante Aussagen, fand ich. Ich lese nochmal ein Stück rein. A certain level of sound is absolutely fine. Also, muss ganz okay, wenn man ein bisschen was irgendwie hört. But there comes a point at which sound become uncomfortable or unwanted. And beyond that level, we talk of noise. Also, wenn es einen gewissen Grad übersteigt, wenn es irgendwie zu laut ist, dann ist es Noise, Lärm. Naja, ein bisschen vage, oder? For every person, that point is different. Ja, eben. Das ist ja für jeden immer anders, was für den jetzt gerade dann laut ist oder nicht. Oder für diejenige. But noise is not only a question of individual perception. Also es ist nicht nur individuell, ja, individuelle Wahrnehmung geschuldet, was jetzt Lärm ist. Research from the World Health Organization and other scientists shows the negative effects on our health of noise coming from road, rail, airports and from industrial sites, the so-called environmental noise. Es wird also zum einen die subjektive Wahrnehmung von Lärm erkannt, zum anderen wird aber auch die vermeintlich objektive, sag ich mal in Anführungszeichen objektiv, Lärmbelästigung festgestellt. Also, und das geschieht nun durch den Bezug auf Scientists. Also, Wissenschaftler haben herausgefunden. Naja, gut. Das ist immer ganz gut. Ich finde, so ein Warnmeldung, ja, Warnwort. Es wurde wissenschaftlich festgestellt, wenn ihr sowas lest, gerade in, vielleicht auch in journalistischen Artikeln, kann man da immer noch ein bisschen nachgraben, was sind denn das für Wissenschaftler und wo kommt das Ganze her? Weil es wäre schon spannend zu sehen, was denn da so eine objektive Erhebung sein soll oder eine objektive Lärmskala, ja, wo man sagt, das ist Lärm, das ist so. Egal, wie du oder ich das wahrnehmen, finde ich immer spannend. Gerade so aus einem auch empirischen Ansatz, sozialgeografischen, wenn man so mit Menschen arbeitet und versucht rauszubekommen, wie das für wen halt irgendwie wirkt. Dann muss ja nicht nur Lärm sein, sondern können auch andere Punkte sein. Wenn man da so sagt, ja, das gibt aber irgendwie auch so objektive Werte. Gucken wir mal rein. Und das Interessante ist, die wissenschaftliche Quelle davon ist die European Environment Agency. Ja, also Europäische Umweltagentur, und die hat ein Paper rausgebracht, das heißt Good Practice Guide on Noise Exposure and Potential Health Effects. Gut, und wenn man sich den mal anguckt, dann ist der auch ganz interessant. Da gibt's einzelne Lautstärkewerte. Ich soll gerade was trinken. Einzelne Lautstärkewerte, die mit Belastungen für die Bevölkerung in Relation gesetzt werden. Ja, das klingt ganz gut. Aber machen wir jetzt, wie gesagt, mal diese sozialgeografische Forschung auf. Was ist denn zum Beispiel ein Sound, der belästigend, also annoying ist? Und dazu heißt es, wenn man da mal reinliest, in dem Report auf Seite 9, Annoyance is an emotional state connected to feelings of discomfort, anger, depression and helplessness. It's measured by means of the ISO 15666 Defined Questionnaire. Also, was Annoyance ist, unter anderem, dazu gibt's einen Fragebogen, der nach einer ISO-Norm ist, das sind also weltweit gültige Normen, und zwar ISO 15666, festgestellt worden ist und der danach misst, was unter anderem Annoying Sounds sind. Spannend, oder? Das heißt, standardisierter Fragebogen. Den Report kann man auch als PDF laden, kostet allerdings $90. Bisschen zu viel für Frontline. Also übrigens, wenn jemand von euch drankommt, auch überhaupt an solche ISO-Dokumente, dann wäre das richtig klasse. Das würde mich ziemlich interessieren. Ich bin auch schon öfter mal über das ein oder andere gestolpert und das eigentlich immer dran gescheitert, dass es so teuer ist, das Ganze zu bestellen. Also wenn jemand von euch an diese ISO 15666 Norm rankommen sollte, dann würde mich schon interessieren, wie diese subjektiven Empfindungen bei Befragten erhoben werden sollen. Ja. Und das anhand von einem standardisierten Fragebogen. Ja. Also jeder von euch, der schon mal empirische Feldforschung gemacht hat, wird da ein bisschen ins Grübeln kommen. Weil solche, wie will man das abfragen, ne? Solche Fragen so, wie fühlt sich das für Sie an? Haben Sie das Gefühl, dass Sie das eher belästigt oder stört Sie eher als, wow, ne? Also das ist fast nicht machbar. Also finde ich immer hochproblematisch. Tja, und das ist nämlich genau auch insgesamt dann wirklich, finde ich, bei Lärm, wenn man darüber redet oder über Noise, so problematisch. Denn diese Fragen, was ist laut, was ist Lärm? Und wir hatten mal darüber gesprochen, dass der Sound von spielenden Kindern, wenn ihr euch dran erinnert, in Deutschland jetzt nicht mehr als Lärm angesehen wird. Da kann man dann nämlich auch fragen, ist lauter wirklich schädlicher? Denkt doch dabei mal an Rockkonzerte zum Beispiel. Ihr seht also, die Thematik bietet bei der empirischen Überprüfbarkeit einmal und auch bei der Definition der Grundbegriffe Noise, Lärm, Annoyance und so weiter einigen Anlass zu fragen. Und Einfluss auf den Alltag im städtischen Raum hat das Thema Lärm, glaube ich, auf jeden Fall. Denn wenn in diesem Jahr neue Verordnungen bezüglich der Reduzierung von Lärm von Seiten der EU verabschiedet werden sollen, dann wird es für uns als Geografinnen und Geografen doch spannend sein zu sehen, welche Auswirkungen das hat auf die Stadt, auf das Leben in der Stadt. Wie verändert sich die Stadt, wenn sie plötzlich anders klingen muss? Gute Frage, oder? Und was ihr da jetzt im Hintergrund hört, ist das jetzt Musik? Ist das Noise? Lärm? Krach? Was es auf jeden Fall ist, ist der Song White Noise von Fractured Existence aus dem Album Electric Universe. We'll be right back. Fractured Existence, der Song White Noise aus dem Album Electric Universe. Aus dem Podsafe Music Network findet ihr auf music.mevio.com. Den iTunes-Link zum Album-Download stecke ich euch in die Shownotes. Und wir machen an dieser Stelle weiter mit einer Quick-Vote. Die schieben wir noch nach. Hatte ich eben gerade vergessen. Zum Thema Lärm. Und wir fragen, Lärm ist subjektiv und allgemeiner Lärmschutz? A. Daher absolut unsinnig. B. Ein allgemeiner Lärmschutz ist, wenn Lärm subjektiv ist, wenig sinnvoll. C. Naja, wenn Lärm subjektiv ist, dann ist ein allgemeiner Lärmschutz irgendwie unerheblich. Ist egal. Ne? D. Naja, ist trotzdem sinnvoll, allgemeiner Lärmschutz. Oder E. Er ist trotzdem absolut wichtig. Also nach dem Motto, vergesst mir die Subjektivität dabei. Oder F, eine andere Meinung, könnt ihr auch angeben. Auf der Quickvote der heutigen Episode von Frontline, Episode 106. Und damit machen wir weiter mit der nächsten Diskussion mit Car2Go. Hamburg lässt uns auch in dieser Woche oder in dieser Episode nicht ganz los. Wir haben ja über die aktuelle Umwelthauptstadt Europas gerade unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit schon geredet. In den letzten Episoden erinnert euch vielleicht noch an die Kraftwerke, an die nicht existierende Plakettenpflicht ja, für besonders emissionsfreie oder starke Autos. Niklas hat dazu eine ganz interessante Ergänzung noch auf der Facebook-Seite von Frontline gepostet. Carsharing-Projekt in der Umwelthauptstadt Hamburg. Der angehängte Link führt zu einem Spiegel-Online-Artikel. Zugegeben, nicht gerade vielleicht die höchste Form des Journalismus, aber gut. Alles in allem trotzdem ganz lesenswert. Ich hänge euch den Artikel auch in die Shownotes, die ihr auch heute übrigens wieder auf der Facebook-Seite von Frontline nach Erscheinen dieser Episode finden werdet. Im Diskussionsthread Shownotes. Und da heißt es in dem Spiegelartikel, Autofahren in der Stadt macht keinen Spaß. Verstopfte Straßen und mangelnder Parkraum rauben den letzten Nerv und teuer ist es auch. Für viele Städter macht deshalb ein eigenes Fahrzeug kaum noch Sinn. Helfen könnte das Carsharing. Es mindert zwar das Verkehrschaos in der Stadt nicht, könnte aber die Zahl der Autos, die überall herumstehen, verringern. In dem Artikel geht's ganz konkret um eine Aktion von Daimler, die in Hamburg 300 Smarts für das eigene Carsharing-Projekt Car2Go heißt es, also Car2Go geschrieben, bereitstellt. Und man kann die Wagen überall im Stadtgebiet abstellen, muss sie nicht zurückbringen. Das klingt doch ganz gut, oder? Naja. Es wird auf jeden Fall bemängelt in dem Artikel, dass die Autos Strafzettel bekommen und Daimler dann zahlen muss, dass trotzdem CO2 verbraucht wird. Das also gar nicht so umweltfreundlich ist, dieses ganze Projekt. Und es wird bemängelt, dass die Smarts erstmal gesucht werden müssen, dass ihr sie vielleicht nicht gleich findet. Und wenn, streitet ihr euch vielleicht noch mit zwei, drei anderen Leuten drum, die dann auch damit fahren wollen, dass sie vielleicht gar nicht funktionieren. Das hat auch ein Test der Redaktion angeblich gezeigt. Und dass es eigentlich nicht viel teurer ist, einen eigenen Smart zu kaufen. Ja. Wenn man vom Wertverlust des ganzen Autos mal absieht. Tja. Und was hier publiziert ist, ich finde das ganz interessant. Also Niklas hat das natürlich gepostet, weil es hier nochmal um die Umwelthauptstadt Hamburg ging und dann das so vermarktet wird auch, oder man das so vermarkten kann, dass durch Mietwagen, durch dieses Carsharing-Projekt weniger CO2 emissiert wird, dass es umweltfreundlicher ist praktisch, als wenn alle ihr eigenes Auto haben. Und das passt ganz gut zu diesem Label Umwelthauptstadt. Ja. Auf der anderen Seite frage ich mich, wenn ich den Artikel lese, ihr könnt da ja auch mal reingucken, was hier publiziert ist. Also, was ist der Punkt bei dem Artikel? Erst habe ich nämlich gedacht, es soll die Umwelthauptstadt Hamburg angegriffen werden. Ja, dass man sagt, ist ja alles gar nicht so doll. Ja. Dann heißt zum Beispiel, die bösen Politessen schreiben Tickets für die kleinen goldigen Smarts. Ist doch egal, oder? Wen stört denn das, wenn Daimler am Ende Tickets zahlt? Niemanden. So, dann heißt die CO2-Bilanz eines Mietwagens ist die gleiche wie die eines gekauften. Da sag ich dazu mal, ganz provokativ, Milchmädchenrechnung. Ja, denn klar, das eine Auto stößt vielleicht genauso viel CO2 aus wie ein anderes, also ein gekaufter Smart, genauso viel wie ein Carsharing, Car2Go Smart. Aber, ja, was ist denn jetzt hier der Gag dabei? Wenn es denn mehr als einer oder eine sein sollte, ja, der oder die auf ein Fahrzeug angewiesen ist, und zumindest davon würde ich jetzt mal ausgehen, der oder die dann mietet diesen Smart, dann würde anstelle eines Mietwagens schon mal mindestens, naja, nicht nur ein Smart da noch rumstehen, ein gekaufter, sondern mindestens zwei Kauffahrzeuge produziert werden. Und wie sieht's bei der Produktion mit der CO2-Bilanz aus, wenn zwei Autos oder drei Autos oder vier Autos statt einem produziert werden? Naja, gut, letztlich läuft es in dem Artikel aber irgendwie auch darauf hinaus, dass es für den Privatmann bzw. die Privatfrau einfach umständlich ist, einen Wagen zu finden. Ja? Oh, wo steht der denn? Hier ist ja gar keiner. Und dass es dann auch noch teuer ist. Tja, also überhaupt das Konzept von Daimler ist nicht so klasse. Und dann weiß ich immer noch nicht, warum der Artikel geschrieben worden ist. Carsharing ist schlecht. Tolle Aussage. Vielleicht einen weiser Rat der Automobilindustrie, ja, dass dieser Artikel geschrieben wird, um die Nachfrage nicht einbrechen zu lassen. Also Carsharing ist nicht gut, kauft lieber original Autos, kauft euch Autos. Könnte sein. Aber, dann frage ich mich, warum auf der Spiegel Online-Seite die komplette Kopfzeile von dem Artikel und die ganze rechte Seite, der ganze rechte Rand mit einer Toyota-Werbung voll ist. Ja, das verstehe ich nicht ganz. Das ist nur grau, einfach nur auf der rechten Seite, einfach nur so grauer Bereich. Könnt ihr mal schauen, wenn ihr draufklickt, ob das immer noch so ist. Ich habe jedenfalls beim Runterscrollen irgendwie dreimal insgesamt aus Versehen in diesen grauen Bereich geklickt, weil einfach nichts da war. Eigentlich, vermeintlich. Und bin immer auf eine Toyota-Webseite gekommen. Schönen Dank. Das kann ja irgendwie nicht so der Sinn sein, wenn man als Springer die deutsche Wirtschaft ankurbeln will, oder? Oder Verschwörungstheoretiker nach vorne. Springer und Fernost. Kooperation. Bahnt sich da was an? Ne? Oder sträubt sich der Autor, kann man ja mal beim Spiegel Online nachlesen, Roman Büttner, seines Zeichens Kaufmann für audiovisuelle Medien, nur gegen einen metropolitanen Trend. Der letzte Satz lässt tief blicken. Carsharing ist, sagt er, jetzt zitiere ich, eher schon etwas für coole Metropolisten, die gern mit ihren Smartphones spielen. Gut fürs Image eben. Mir ist jetzt immer noch nicht ganz so klar. Wahrscheinlich verstehe ich das aus meiner Perspektive auf einfach nicht mehr. Keine Ahnung. Ja. Mehr Ideen dazu konnte ich jedenfalls nicht online finden, weder an meinem Mac, auch nicht auf meinem iPhone. Aber vielleicht finde ich ja noch was, wenn ich mir das Ganze auf dem iPad angucke. Ich glaube, zuerst mal ein Break und ich hole mir einen Kaffee. Am besten einen von Starbucks. Lecker. Kommen wir mal zu den Ankündigungen der heutigen Episode. Es geht diesmal um eine interdisziplinäre Tagung, werden wir also wieder ernst. Interdisziplinäre Tagung muslimische Diaspora-Gemeinschaften außerhalb Europas. Die findet statt am 15. und 16. Juli 2011 in Erlangen. Link dazu stecke ich euch in die Shownotes, da ist das Tagungsprogramm und aus dem lese ich euch was vor. Ich denke, es ist eine ganz spannende Tagung. Kenne auch zumindest zwei Leute, die hingehen und auch einen Vortrag da halten. Ich denke, das ist eine interessante Sache. Die Diaspora-Forschung insgesamt ist ja sowieso interessante Thematik, über die wir bei Frontline auch gerne mal reden können. Also wenn der ein oder andere oder die ein oder andere von euch was dazu auf Lager hat, einfach posten oder schreiben an comment@geography.de oder sprecht mir auf die Voicemail, ruft die 0611 150 99 60 an und dann kann ich euren Vorschlag oder euren Kommentar einfach in der nächsten Episode mit einspielen. Also, diese muslimische Diaspora-Gemeinschaften außerhalb Europas Tagung handelt von folgendem. Im vergangenen Jahrzehnt wurde der Islam in Europa zu einem immer wichtigeren Thema in öffentlichen Diskussionen, insbesondere im Zusammenhang mit Integrationsfragen, Terrorismus sowie Rassismus und Islamophobie, also Angst vor dem Islam. Dementsprechend wendete sich auch die Wissenschaft vermehrt den muslimischen Gemeinschaften in Europa zu, vernachlässigte jedoch andere Kontexte muslimischer Minderheiten. Um neue Impulse für diese Debatten über muslimische Diaspora-Gemeinschaften zu liefern, sollen mit der interdisziplinären Tagung gesellschaftliche Kontexte außerhalb Europas und europäischer Integrationsdiskurse mit in den Blick genommen werden. Ausgangspunkt ist der Gedanke, dass der Ort, wo Diaspora-Identitäten reproduziert oder produziert, verhandelt, zelebriert oder abgelehnt werden, eine entscheidende Rolle bei der Identitätskonstruktion spielt. Nicht nur die globalen und die transnationalen Dimensionen sind für die Konstitution von Diaspora-Gemeinschaften bedeutsam, sondern auch die gesellschaftlichen und ökonomischen Milieus, die sozialen Netzwerke, die staatlichen Politiken und die nationalen und regionalen Medien, die konkrete Orte und konkrete Kontexte ausmachen. Das alles könnt ihr euch also anhören auf der interdisziplinären Tagung Muslimische Diaspora-Gemeinschaften außerhalb Europas in Erlangen vom 15. bis 16. Juli 2011. Und wir machen mal Schluss für heute. Wir beenden Episode 106 von Geography Frontline, haben heute über Cars to Go gesprochen, über Lärm, bisschen EU, bisschen Umwelthauptstadt und so weiter. Schickt mir eure Kommentare und ja Anregungen. Füllt die Quickvote aus, macht dabei mit. Zu allen Themen, die euch interessieren, an comment@geography.de oder sprecht auf die Voicemail. Wir hören uns in Episode 107 wieder. Bis dahin, Frontliner, macht's gut und nicht vergessen, das Netzwerk sind wir.